Sebastian, Sebastian.
Ja?
Hallo.
Was?
Was wird denn das jetzt?
Ja, pst, ich versuche gerade ein paar coole Soundeffekte für den Podcast aufzunehmen.
Was?
Na, die spielen wir dann in unserer Folge als Spezialeffekte ein dazwischen.
Ja, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt überzeugt mich das nicht so. Ich bin da nicht so überzeugt.
Okay, na gut, okay, dann nehmen wir halt wieder normal auf.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Silberfüchse Podcasts. Leute, bevor wir jetzt komplett reingehen in die Folge, und vor der richtigen Begrüßung muss ich unbedingt was klarstellen. Und zwar geht es in der letzten Folge um den Film Save the Last Dance und dass meine liebe, liebe Frau Tanja den vorher nicht gesehen hat. Das habe ich einfach mal so behauptet. Das stimmt natürlich nicht. Als wir ihn dann zusammen nachgeholt haben, war ich nämlich der Meinung, sie hätte den vorher nicht gesehen, habe das einfach mal so ganz plump im Podcast erwähnt und sie meinte, für ein weiteres friedliches Zusammenleben hier unter einem Dach möge ich das doch mal klarstellen. Ich habe das hiermit getan, alle sind Zeugen. Shoutout an meine liebe Frau Tanja. Und ich heiße nicht nur Os, sondern euch auch jetzt herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Silberfüchse Podcasts. An meiner Seite natürlich auch heute wieder die Hallensprecherlegende, Österreichs Sneaker-Konnoisseur Nummer 1, Sebastian aka 7000 Turnschuach, wie wir hier in Deutschland sagen. Wie geht's dir, mein Lieber?
Ja, mir geht's gut, dankeschön. Sehr, sehr schöne Einmoderation und Klarstellung. Könnten wir so als Erratum vielleicht machen, wie in den Zeitungen, so auf den letzten Seiten, oder ein Erratum. Wir haben in der letzten Ausgabe Blödsinn geschrieben oder Blödsinn gesagt. Wenn das so ist, schickt uns das gerne. Wir machen auch gerne so Corrections und Omissions, heißt das im Englischen dann. Ja, aber mir geht's grundsätzlich gut, weil du sagst Hallensprecher-Legende. Ich bin eigentlich guter Dinge aktuell. Die Basketball-Saison in Österreich ist auf dem Siedepunkt quasi. Es geht schon um die Playoffs und die Dragons, bei denen ich seit 3 Jahren jetzt der Hallensprecher sein darf, die haben es jetzt schon geschafft. Die sind schon fix in den Playoffs. Es gibt noch diese Qualifikationsrunde. Es stehen noch vier Spieler stehen aus noch. Die sind jetzt eigentlich nur mehr ausschlaggebend, ob sie jetzt auf dem 7. und 8. Platz in den Playoffs sind, aber sie sind definitiv fix in den Playoffs, das ist schon mal gut. Und mein alter Heimatverein, meine alte Liebe, Mattersburg Rocks, wo ich selbst Landesliga gespielt habe, die sind aktuell auch in den Playoffs. Die haben jetzt allerdings am Wochenende leider ein Spiel verloren. Da steht es jetzt 1:1 in der Serie gegen die Wörthersee-Piraten, und wenn ihr diese Folge hört, am Freitag schon, wenn sie rauskommt, am Samstag am Abend haben die dann das entscheidende dritte Spiel in dieser Best-of-3-Serie und dann entscheidet sich, ob die Mine Rocks eine Runde weiterkommen in der zweiten Basketball-Bundesliga oder dann schon in den Sommerurlaub starten.
Ja. Wie hießen die Pirates jetzt gerade nochmal?
Die Wörthersee-Piraten.
Wörthersee-Piraten,
sehr gut. Das sind die Wörthersee-Piraten, genau. Da spielt übrigens der liebe Lucas Simona, ein Sneakcast-Alumni.
Ja.
Den kennt man vielleicht auch von Instagram oder TikTok, die jungen Leute von TikTok. Lucas Simona, Basketballspieler, Basketballprofi, hat zuletzt bei UBSC Graz in der Bundesliga gespielt und ist jetzt gewechselt während der Saison in die zweite Bundesliga zurück in seine Heimat und ist jetzt bei den Wörthersee-Piraten. Den habe ich auch in Mattersburg habe ich ihn gesehen beim Spiel am Wochenende.
Aber ihr kennt euch jetzt persönlich nicht so?
Naja, wir haben uns schon in Eisenstadt auch gesehen, also wir haben kurz gequatscht in Eisenstadt, okay. Also in Eisenstadt war letzte Saison mit den Grazern und beim Heimspiel, als wir Graz zu Gast hatten hier in Eisenstadt, da war er schon nicht mehr in Graz, sondern schon in Wörthersee, also wieder zurück in seiner alten Wirkungsstätte bei den Piraten. Und jetzt in Mattersburg habe ich ihn wieder gesehen, aber da sind wir nicht zum Quatschen gekommen. Er war mit Feiern beschäftigt, weil sie das Spiel gewonnen haben und er sehr gut gespielt hat. Gegen meine Rocks leider.
Ja, ich hatte ja nur den dieses kleine Reel gesehen, was du mir zugeschickt hattest, wo ihr, glaube ich, erraten musstet, was Personal Best von verschiedensten Spielern waren.
Ah ja, genau, richtig? Ja.
Ja, das war schon, war witzig, als du deinem, ich weiß nicht, war es ein Ex-Team-Kollege oder Als du 17 gesagt hast?
Nee, also ich habe mit Kunzi, dem Kapitän der Dragons, habe ich nie selbst zusammengespielt.
Achso, okay.
Der ist auch etwas jünger als ich.
Ja.
Mit dem habe ich nie zusammengespielt, aber deswegen konnte ich auch wirklich nicht wissen, was sein Career High war. Ich habe 17 Punkte geschätzt. Es waren dann doch 68, glaube ich,
in einem Nachwuchsspiel. Ja, es war schön, wie er dann da in die Kamera guckt und meinte so, na, 68.
Ja.
Das fand ich sehr lustig, ja, auf jeden Fall. Ja, ist eigentlich ja ein ganz netter Nebenjob, ne, so.
Heimsprecher sein?
Ja.
Ja. Also ich mache das ja auch schon seit gut 20 Jahren. Ich habe vor 20 Jahren damit in meiner alten Basketballheimat in Mattersburg angefangen, bei den damaligen Mattersburg 49ers, die damals in der Bundesliga gespielt haben, wo ich auch im Nachwuchs trainiert habe und mein Rüstzeug quasi bekommen habe als Basketballer. Okay. Werfen gelernt habe, Layups gelernt habe und dann so zum Ende des Nachwuchs, als sich dann bei mir abzeichnete, dass es mit der Bundesliga-Karriere nichts wird bei mir,
ja, ja.
Habe ich dann Nachwuchstrainings gemacht, also als Nachwuchstrainer und auch den Hallensprecher Job dort übernommen und das über einige Jahre gemacht und dann später natürlich auch bei den Rocks in Mattersburg, so die Abspaltung der Nachfolgeverein der 49ers, und wo ich selbst auch gespielt habe und dann auch der Hallensprecher war in der zweiten Bundesliga.
Aber deine Profikarriere ist nicht an irgendeinem Kreuzbandriss gescheitert, so wie das ganz oft der Fall ist.
Nee, also es war doch eher das Talent.
Im Fußball hört man das ja ständig.
Also es war,
eine Kreuzbandriss, der hat mich meine Profikarriere gekostet.
Nee, also verletzungstechnisch, ich muss jetzt mal kurz auf Holz klopfen, bin ich beim Basketball echt gesegnet gewesen, weder Kreuzbandrisse noch sonstige Sachen, Bänderüberdehnungen, ja, und so, also ein bisschen gequetschte Finger und sowas, aber nie so die wirklich schlimmen Sachen wie Achillessehne oder Kreuzbandrisse oder sowas. Das gab es ja, schon auch bei Kollegen bei mir.
Ja, das ist bei mir zum Glück auch nie passiert bei den ganzen sportlichen Aktivitäten, die ich so gemacht habe bis jetzt. Habe ich mir Gott sei Dank auch keine ernstere Verletzung zugezogen. Unter anderem habe ich ja auch mal Basketball kurz mal im Verein gespielt, aber lange Fußball gespielt und so. Und da ist zum Glück auch nie was passiert, weil das ist auch immer so ein Horror irgendwie, wenn du dann mal irgendwie wo, ich weiß nicht, so eine Knieverletzung hattest oder Kreuzbänder oder irgendwie Achillessehne kaputt oder so, dann denke ich halt auch immer ganz oft so, boah, ey, dann, ob das Vertrauen da noch so da ist, ne? Und bin ich mal ganz froh, dass ich da gut bei weggekommen bin, auf jeden Fall.
Und so Sportarten und sowas, die wir in unserer Kindheit und Jugend ausgeübt haben, ist auch schon so eigentlich ein ganz guter Einstieg ins Thema. Denn heute haben wir uns das Thema ausgesucht, die Sehnsuchtsorte unserer Kindheit und Jugend. Und da wollen wir uns daran zurückerinnern, was so diese Orte waren und die Schauplätze waren und was die damals so besonders für uns gemacht hat.
Ganz genau, genau.
Ja. Möchtest du vielleicht gleich einstarten mit einem?
Ja, ich möchte einstarten. Okay, gut. Um gleich beim Sportlichen mal zu bleiben. Bei uns hieß es dann früher einfach immer nur, also ich habe früher als Kind und heranwachsender Jugendlicher im Verein Fußball gespielt. Und irgendwie war ich gefühlt eigentlich nur mit dem Ball unterwegs und auf dem Fußballplatz. Im Verein dann natürlich, aber wir hatten auch immer unseren Schulrasen und das war dann auch, wie der Name schon sagt, der Rasen, der hinter der Schule war, der wurde dann angelegt, normalerweise eigentlich, ich weiß jetzt nicht, wie es das in Österreich heißt, aber bei uns waren das dann die Bundesjugendspiele, die verhassten. Es gab da ja auch immer welche, die gesagt haben, oh nee, lieber nicht. Ich habe das immer geliebt tatsächlich und auf diesem Rasen, da habe ich gefühlt irgendwie meine Kindheit und meine halbe Jugend verbracht, weil wir uns da immer zum Fußball getroffen haben. Es war im Prinzip nach Hause kommen nach der Schule, den Rucksack oder den Ranzen dann in die Ecke feuern und den Ball schnappen hinten aufs Fahrrad mit dem Gepäckträger. Meistens hat man dann noch irgendwie einen Kollegen eingesammelt. Ja, so ein Dorf, das ist ja jetzt nicht allzu groß. Am Kriegerdenkmal war immer der Treffpunkt und dann sind wir alle mal immer mit dem Fahrrad zum Schulrasen. Und da hat man einfach immer, ich weiß nicht, wie viele Stunden als Kind, und hat man ja irgendwie so eine Wahnsinnsenergie dann irgendwie. Und da haben wir dann, ich weiß nicht, Stunden verbracht, nur mit Fußballspielen hinsetzen und dann wieder ein bisschen Dönekes erzählen. Und das war einer dieser Orte, da bist du auch einfach hingefahren und wusstest, irgendwie einer ist immer da. Ob da jetzt dann irgendwie einer da rumsteht, alleine den Ball gegen die Wand irgendwie spielt oder ein bisschen hochhält oder sowas. Oder es kamen teilweise dann auch Kinder, die man jetzt meinetwegen nicht kannte. Und das war dann alles sehr unkompliziert. Man konnte dann einfach durchstarten, ein bisschen Fußball spielen und eine gute Zeit haben. Und das ist auf jeden Fall so einer der Orte, wo auch Freundschaften geschlossen wurden, die auch heute noch bei mir Bestand haben. Also meine Freundschaften gehen wirklich sehr, sehr weit zurück mit manchen meiner alten Schulkollegen noch, die ich dann da kennengelernt hatte. Und man hat jetzt natürlich nicht mehr so den regelmäßigen Kontakt, aber das war auch einer dieser Auslöser auf jeden Fall. Das war einer meiner, ja, Sehnsuchtsorte oder die Orte, an denen ich mich als Jugendlicher immer sehr viel und sehr gerne aufgehalten habe.
Ja, das ist schön. Das deckt sich auch so mit meinem Sehnsuchtsort der Jugend, dem sogenannten Stucker. Das war ein Platz, der mich eigentlich meine Kindheit bis über das Teenie-Alter hinaus begleitet hat. In unmittelbarer Nähe zu meinem Elternhaus gab es da dieses stillgelegte Priesterseminar. Ein großes mehrstöckiges Gebäude auf einem riesengroßen Areal, das für uns einfach ein unglaublich toller Abenteuerspielplatz war. Hört sich jetzt zwar vielleicht ein bisschen nach so American Horror Story an, stillgelegtes Priesterseminar,
Ja, ich wollte gerade
Männchen rundherum
fragen,
und Gewächs und
genau, also,
ja.
sorry, das Gebäude heißt dann das Priesterseminar.
Das war ein Priesterseminar, genau, ein
Ah ja,
Priesterseminar.
okay.
Und wir haben es aber Stucker genannt. Das hieß bei jedem bei uns Stucker. Und ich weiß auch gar nicht, ob das eine Abkürzung für irgendwas ist. Ich habe es auch irgendwie versucht, in den letzten Jahren irgendwie auch mit Leuten zu besprechen, aber keiner weiß so genau, was Stucker bedeutet und wie wir es überhaupt schreiben. Also das war auch so die Überlegung, okay, wie schreiben wir Stucker? Wie dieses deutsche Kampfflugzeug, da gibt es ja auch diese Stucker, glaube
Ja,
ich.
es gibt eine Stuka, genau. Das
Ob
gibt
das
es.
daher irgendwie kommt, keine Ahnung. Aber es war der
Oder eine
Stucker für
Abkürzung
uns.
für irgendwas? Oder
Ja, möglich. Ich weiß nicht, vielleicht
möglich, ja, okay.
Studenten,
Studenten, Katholiken, irgendwas.
Katholiken,
Stuka mit.
Akademiker, ja, irgendwie
Ja,
sowas.
okay.
Aber das war echt ein cooles Ding. Also das Gebäude war stillgelegt, das war leer, da war auch nichts drinnen. Aber rundherum eben eine riesige Sportanlage. Also es gab zwei Fußballfelder, ein großes, also wirklich ein großes und ein kleines Fußballfeld, das war mit so roten Granulat belegt, also so fester Boden, den kennt man vielleicht aus der Schulzeit.
Ja, genau. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, verdammt. Oder ist es so ein ähnlicher Boden wie auf einer Leichtathletikbahn?
Ja,
Tatra
sowas in der Art, genau,
vielleicht?
sowas,
Sowas in der
sowas in
Art?
der Art.
Genau,
Da war das eben
Tatra,
auf die Größe eines Fußballfeldes aufgeblasen.
ja. Ah,
Also da
okay.
gab es einen großen Fußballplatz und einen kleinen. Der kleine dann mit so Handballtoren. Es gab zwei Basketballplätze, die auch diesen wirklich Outdoor-Belag hatten, also Asphalt und dann drüber so eine beschichteten Outdoor-Belag, der eben nicht grob war, sondern glatt war. Wie diese Tennisplätze zum Beispiel, diese
Ja.
beiden Basketballplätze, also es waren wirklich zwei Körbe, zwei Fullcourts, die dort waren. Und diese Basketballplätze konnte man auch als Tennisfeld nutzen. Es gab eine Sprunggrube, es gab Wiesen rundherum, Gebüsche, Bäume zum Herumkraxeln, raufkraxeln und runterfallen. Und das Gelände selbst durfte vom nahegelegenen Gymnasium für den Turnunterricht mitgenutzt werden.
Okay.
Das heißt, wir haben dort wirklich während der Schulzeit eben Fußball gespielt und nachmittags nach der Schule eben dann wieder. Also ähnlich wie bei dir. Wir sind nach Hause gegangen, haben dann gerade mal schnell irgendwie Mittag gegessen und dann pseudomäßig halt Hausaufgaben gemacht oder halt nicht. Und
Ja,
sind dann
ich eher so nicht.
eher mehr so nicht so.
Ja, ich eher so nicht so. Ich war leider ein bisschen faul in der Schule,
Ja,
aber
das konnte man auch am nächsten Tag alles abschreiben, wenn es
naja. Ja,
Mathematik war.
klar. Ja.
Und dann sind wir halt wirklich auch zum Stucker drauf. Also da war auch mehr oder weniger, also am Weg hin habe ich dann irgendwie Freunde aufgegabelt. Also bei uns in der Umgebung, wir hatten das große Glück, dass wirklich in meiner Gasse und in der nächst also angeschlossenen Gasse waren wirklich vier, fünf Kinder oder mehr eigentlich. So in meinem Alter plus minus 2, 3 Jahre und kleine Brüder und so und größere Brüder, die da halt wirklich irgendwie ständig irgendwie am Stuttgart unterwegs waren. Das war auch so ein bisschen eine illegale bzw. geduldete Geschichte, dass nachmittags dort
Das wäre
herumhängen.
jetzt meine Frage gewesen. Also das war ja jetzt nichts Städtisches oder sowas, ne?
Nee, das war wirklich, also Privatgrund gehörte wahrscheinlich, nehme ich jetzt an, der Diözese. wenn dort das Priesterseminar drin war und das Gebäude leer stand. Aber man konnte dort einfach easy über den Zaun klettern, was wir ständig gemacht haben. Und dann waren wir dort, also über den Zaun drüber, den Fußball mitgenommen und waren dort am Platz. Man konnte auch von der anderen Seite konnte man reinfallen, da waren auch Garagen, die dort noch teilweise irgendwie genutzt waren. Es gab auch immer wieder mal jemanden, einer der Lehrer im Gymnasium, die dort vorbeigekommen sind und uns quasi an unserem Nachmittag dann so quasi mehr oder weniger weggestampert haben und gesagt haben, okay, ihr wisst ihr, dass ihr nicht sein dürft, dann sind wir halt gegangen und 5 Minuten später sind wir wieder hingekommen.
Ja, genau. Weil der dann also ihr habt dann zum Beispiel, hast du denn dann, wenn du jetzt losgetigert bist von zu Hause, irgendwie deinen Eltern gesagt, ich gehe jetzt zum Stucker?
Ja, schon. Also war so, okay.
Also weil wäre ja jetzt ja, wenn es halt, ich sag mal, nicht erlaubt war, dann aber den Eltern der Kinder, die haben sich wahrscheinlich eher darüber gefreut, dass ihr beschäftigt seid.
Ja, und wie gesagt, ich glaube, das war halt mehr oder weniger geduldet. Also es war jetzt, hat nie ein Lehrer oder war nie jemand, der irgendwie die Polizei gerufen hätte oder sowas. Wir waren da echt oft wirklich mit vielen Leuten. Also wir haben dann anfangs wirklich dort also Fußball gespielt, zu dritt, zu viert manchmal nur. Und dann gab es aber auch Sommer, wo wir dort irgendwie 10, 15 Leute waren, die dort Basketball gespielt haben wo dann schon die größeren Jungs aus der Nachbarschaft mit dem Moped dort waren, irgendwie Musik mitgenommen haben irgendwie und irgendwie so den Ghetto Blaster aufgestellt haben und dann schon cool waren und rauchen und geraucht haben und wir halt dann ein bisschen den großen Burschen nachgeeifert haben. Und den großen Brüdern nachgeeifert haben und auch ein bisschen cool sein wollten. Aber wie gesagt, das war halt wirklich von der Kindheit an, also wirklich von Volksschulalter bis 18, 19, wo wir dann noch irgendwie Fußball gespielt haben. Und nicht nur Fußball, sondern auch mit den Rädern rumgedüst sind. Auch, wir haben dort sogar, als wir noch kleiner waren, so 6, 7, 8 oder so, haben wir dort auch in den Gebüschen dort so quasi unsere Hütten gebaut und dort irgendwie versucht, irgendwie so ein geheimes Lager zu machen, so ein bisschen, wie gesagt, so Abenteuerspielplatz auf den Bäumen rumtaxeln und so.
Ja.
Das war schon sehr, sehr cool.
Im Prinzip sowas fast Gleiches, nur öffentlich zugänglich. Das ist bei uns hier in Gütersloh der sogenannte Mondspark. Das ist gestiftet von Reinhard Mohn, wie der Name schon irgendwie sagt. Und zwar Reinhard Mohn ist ja, wir sind ja hier in Gütersloh und hier ist ja Bertelsmann ansässig.
Ah ja. Ja.
Und Bertelsmann ist ja eins der weltweit größten Medienunternehmen überhaupt. Also nicht nur, aber gerade die Branche beackern die ja. Und der hat seinerzeit mal der Stadt Gütersloh so einen Park sozusagen gestiftet. Und da waren nämlich auch diese Plätze, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, diese Tennis-Court, Volleyball-Court und Basketball-Court und Handball-Court in einem. Ne? Überall standen irgendwelche Tore rum. Es gab dann zwei frei zugängliche Tennisplätze, richtig. Also man ist dann halt vorne, es gab so einen kleinen Kiosk, da bist du halt hingegangen, hast gesagt, hi, ich würde gerne heute Tennis spielen. Dann hast du so einen kleinen Pfand hinterlassen, dann gab es irgendwie die Schläger. Und dann konntest du da eine Stunde dann halt zocken irgendwie und dann musstest du die wieder abgeben. Dann ist da auch halt so ein Minigolf gewesen und solche Sachen, so ein kleiner Wasserpark. Mhm. Die Kinder und Jugendlichen von klein bis jugendlich groß konnten sich da wirklich die Zeit beschäftigen. Und zu meiner Zeit, wo ich so zwischen 12 und 16 oder 17 oder sowas, gab es da halt eine Halfpipe.
Wow.
Genau, und die wurde da hingebaut. Ich bin da nie drin gefahren, weil ich das nie konnte. Mhm. Aber wie schon in der letzten oder vorletzten Folge mal erwähnt, wir haben ja hier den Skate-Local und Hall of Famer Klaus Krapke hier aus Gütersloh. Und der ist da immer gefahren.
Okay.
Und man hat dann da als kleiner Dötz da irgendwie da gesessen und hat sich das angeguckt und dachte, was ist das hier? das ist ja Wahnsinn. Und das war dann alles so in einem Park, ein großes Gelände. Und dann gab es sowas wie so ein Kneipp-Fußbad, das gibt es da heute auch noch. Also man hat da alles getroffen, gerade so für Familien, die dann halt keinen eigenen Garten oder sowas hatten oder keine Möglichkeit. War das im Prinzip genau so ein Platz, wie du es jetzt gerade vom Stucker irgendwie beschrieben hast. Mhm. Nur, dass es halt legal war.
Ja, okay, wollte ich gerade fragen. Das war dann, vielleicht war das auch ein bisschen der Stucker, das ist dann vor allem in der späteren Zeit so ein bisschen, dass das ich weiß nicht, ob das so dieses, der Hauch des Verbotenen war, weil irgendwie war es ja, halt wirklich normal für uns. Gibt es den Park gibt es jetzt bei euch noch, oder?
Ja, den gibt's immer noch. Der ist auch nach wie vor bei Familien immer noch sehr beliebt. Also das ist so ein Generationending. Okay. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Das müsste wahrscheinlich so in den 80ern passiert sein, dass Reinhard Mohning gestiftet hat. Und da kannst du im Sommer oder ab Frühling kann man da hinfahren. Das ist immer voll, weil es halt einfach so viel Angebot gibt. Das ist dann auch zwischendurch dann natürlich auch mal wieder ein bisschen modernisiert worden alles. Von Tischtennis bis, weiß ich nicht, was kannst du da alles spielen? Unter anderem habe ich da mein erstes und einziges dummerweise Streetball-Turnier bestritten von Adidas. Wem das noch was sagt, es gab ja mal die Adidas Streetball-Linie.
Ja, die Streetball-Tour. Genau,
die Streetball-Tour.
Mit dem Strichmaxerl.
Genau, mit dem Strichmaxerl. Und da gibt es jetzt, glaube ich, aktuell sogar einen neuen Drop von den Sachen, wenn ich mich nicht irre.
Wirklich?
Ich glaube, oder... Nee, ja, ich glaube, oder soll noch kommen. Auf jeden Fall von Adidas Equipment gab es ja jetzt einen, ne?
Ja, genau.
Adidas genau, Equipment. Und irgendwo habe ich auch gesehen, dass sie nochmal diese Streetball-Linie auch nochmal ein bisschen rausbringen wollen.
Okay, das wäre cool.
Das wäre total cool, weil ich dummerweise mein Streetball-Shirt, was man da so als Merch dann als Teilnehmer bekommen hat, natürlich nicht mehr habe. Ist ja logisch. Hat man dann irgendwann aus Blödheit hat man das dann weggetan. Da standen auch hinten noch schön die ganzen Daten drauf, wo die Tour überall hielt und sowas. Und das war so ein Kleinfeldturnier mit drei Leuten in einer Mannschaft.
Was jetzt dreimal drei Streetball oder Basketball genannt wird, war
ja dann genau Streetball. Im Prinzip. Ja, genau. Und ich hatte dann das Glück, ich war mehr als Körpergröße ist ja jetzt nicht so für Basketball eigentlich. Also war ich natürlich der Aufbauspieler, logischerweise, oder der Ballverteiler vielmehr. Und ich hatte aber das Glück, dass ich mit zwei so riesen Latschen irgendwie spielen konnte. Der eine, der war schon, ich glaube, 1,95 oder so, und der ist tatsächlich nachher auch in der Basketball-Bundesliga gelandet. Genau.
Weißt du,
und Mike Mertens hieß der.
Mike Mertens, okay.
Genau, Mike Mertens hieß der, und der hat eigentlich, war der Torwart bei einem lokalen Fußballverein hier. Den haben sie einfach ins Tor gestellt, weil der so groß war. Und in der Schule, ja, es ist einfach ne, es gibt ja so Sachen, wo so, du bist groß, du gehst ins Tor. Ja, alles klar. Und dann hat dem sein Sportlehrer mal geraten, so, du, bei deiner Größe, geh doch mal in einen Basketballverein. Stell dich da mal vor und dann guck mal, was passiert. Und dann hat er gesagt, boah, der Basketball, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ja, komm, ich probier's trotzdem mal. Ja, und dann hat der sich als Naturtalent da herausgestellt und ist bis hoch in die Bundesliga gezogen, auch war, glaube ich, auch in Amerika für irgendwelche Auswahlen und sonst irgendwie was. Aber und der andere war, glaube ich, auch sowas um die 1,90. Und ja, das hat schon Spaß gemacht. Also wir haben es nicht gewonnen, leider dummerweise, aber dieses ganze Ambiente und dieser ganze Vibe, der da irgendwie so war, da waren, ich weiß nicht, wie viele 100 Leute als Zuschauer, es war halt so ein richtiges Ding so zu der Zeit.
Das war wirklich, also ja, Streetball war bei uns auch ein großes Thema, wo dann, also Reebok diese Blacktop-Serie hatte.
Ja, genau.
Adidas hatte diese Strichmaxerl und auch diese Tour, da kann ich mich auch gut daran erinnern, das war bei uns auch, auch Thema, war bei uns auch Basketball-Hype in den 90ern, wo dann viele, die nicht im Verein spielen wollten, aber die dann Streetball gespielt haben, weil halt,
Halt
irgendwie cool war.
Das war nämlich bei mir auch. Ich hatte einfach keine Lust auf den Verein, weil ich zu der Zeit auch schon Tischtennis gespielt habe. Und das war mir dann einfach ein bisschen zu viel. Mir hatte man das auch mal angeboten. Es kam halt mal so vom örtlichen Basketballverein. Naja, ich will es jetzt mal nicht Scout nennen, aber ich glaube, der Trainer, der hat dann halt so ein bisschen während der Sportstunden dann halt mal geguckt, das mit der Schule abgesprochen. Der kam dann auch zu mir und meinte so, hast du nicht mal Lust, im Verein zu spielen? Ich war da mal bei einem Probetraining, aber das war dann nachher mit Fußball und Freizeit und Tischtennis und so war das dann nachher nicht mehr vereinbar. Also es ging nicht. Deswegen habe ich das dann leider so auch nie gemacht. Aber es war dann zu der Zeit, das weiß ich noch, als dieses Streetball-Turnier war, das war dann auch so die Zeit, wo ich dann all die schönen Basketball-Sneaker gesehen habe, die ich mir dann nicht leisten konnte. Und das war halt, ja, es war irgendwie aber trotzdem auch eine schöne Zeit so. Also will das, obwohl man sich das da so ein paar Sachen einfach auch nicht leisten konnte, weil da liefen natürlich dann auch, ne, so ein ist ja einer meiner Ja, also einer meiner Sehnsuchtsschuhe ist ja immer noch der 8er Jordan, der Aqua, ne? Und den hatte ich da zu der Zeit, meine ich, nämlich auch sehr, sehr häufig gesehen und
Aber den
ja, eine schöne Erinnerung.
wirst du dir heuer, glaube ich, holen können. Das sollte
Ja,
heuer
der
releasen.
kommt. Der, ich
Aqua
glaube, du hast
Jordan.
den roten, ne?
Ich
Oder ist
habe
es der Aqua?
den Playoffs, den
Ja, den Playoffs,
schwarzen. Der
genau.
war ja tatsächlich der erste Jordan, den ich am Fuß bei jemandem gesehen habe, den ein Schulfreund, der damals gleich um die Ecke wohnte und auch ständig bei uns also am Stucker dabei war, in dieser Stucker Gang war, sage ich jetzt
Stucker Gang.
mal, der hat den Schuh mal aus dem Italienurlaub mitgebracht und dann angehabt und den fand ich halt ja total cool, weil halt irgendwie Michael Jordan damals eben schon ein Thema war. Und der hatte halt den ersten Jordan, den ich halt gesehen habe, und seither war das auch so ein Sehnsuchtsschuh, den ich mir zum Glück erfüllen konnte schon mittlerweile.
Ja, beim Basketball war es der auf jeden Fall, und durch das Halfpipe-Skaten nebenan war dann der andere Sehnsuchtsschuh, war dann der Airwalk Vic müsste das gewesen sein, mit der Schnalle oben
Dieser
drüber.
große High-Top mit den.
Genau,
Ja, ja, ja.
mit dieser großen Schnalle drüber, der ja dann so als Guard irgendwie genutzt wurde, damit die Schnürsenkel nicht so schnell kaputt gehen vom Skaten. Das war auch so einer dieser Schuhe, wo ich immer dachte, oh Mann, ich hätte den so gerne, aber es war halt einfach nicht drin. Und ja, und jetzt ist man, glaube ich, irgendwie so ein bisschen raus, zumindest bei den
Airwalk war bei
Schuhen.
uns auch so ein Thema. Das waren aber dann nicht der Weg, also nicht diese High Tops, sondern das waren dann schon diese Low Tops, die schon sehr, sehr simpel, sage ich jetzt mal, gestaltet waren. Ganz normale Schnürung, und das Airwalk-Logo eher recht klein an der Seite hatten. Gab es halt auch irgendwie in allen
Genau.
Farben, und das war also halt der Skate-Shoe, den bei uns die ersten Skater irgendwie am Fuß hatten, gefolgt dann eben von Ease, Atnis, America, und DC-Schuhen.
Ja,
Osiris, die
genau.
auch eine
Das
Zeit
hat man
lang
hier auch viel gesehen, ja.
sehr en vogue waren. Aber
Ja,
das
wobei bei
war schon ein
diesen.
bisschen Jahre später, also der Airwalk war da wirklich noch der große Vorreiter, denke ich.
Ja, und von Vision Streetwear gab es dann ja auch nochmal die beiden High Tops. Es gab ja so einen High Top von denen, der hatte ja, der sah so ein bisschen aus wie ein Chuck eigentlich. Und dann gab es natürlich den anderen, das war der, ich meine, der hieß Prototype oder sowas. Oder nee, ich glaube, es gab einen Airwalk Prototype. So hieß der, den hatte ein Kumpel von mir. Da müsste ich mal wirklich nochmal recherchieren, weil das war auch ein super geiler Schuh. Und dieser andere Vision Streetwear Schuh, das war so ein richtiger Backstein am Fuß. Der war natürlich nur zum Skaten gemacht, logischerweise. Aber an den erinnere ich mich noch sehr gut. Der hatte an der Seite auch so ein schönes, dieses Vision Streetwear Logo an der Seite. Unerreichbar für mich. Ich habe immer gedacht, oh Mann, ey, den mal am Fuß irgendwie haben. Aber war halt nicht drin. Und jetzt, wenn ich den mal irgendwo sehe, dann freue ich mich immer. Ich mir so, ach Mann, ey, das war schon seiner Zeit voraus, so teilweise, die Sachen, die man da so an Fuß ziehen konnte. Ne? Das war und vor allem qualitativ immer tipptopp, ne?
Ja, das stimmt. Also diese Vision war bei uns nie so Thema. Also Airwalk war da wirklich so
Okay, ja.
der
Ja, wie
große Schuh.
gesagt. Es gab dann halt auch immer noch diese klassischen Dinger, die Vision-Hose gab es dann noch, wo dann am Hosenbein ging der Schriftzug dann rauf und runter. Oder dieses klassische mein Gott, Vision Streetwear T-Shirt. So,
Ja,
das
sag
ist ganz
das
schön
gleich mal schnell
viel.
hintereinander.
Aber wirklich. Und ja, aber das ist dann auch so genau in der Zeit, wo es dann halt so reingefallen ist. War schon. Und heute kommt das ja jetzt irgendwie alles wieder.
Das stimmt. Was heute nicht mehr da ist, ist der Stucker. Der ist
Ah,
nämlich,
okay.
der wurde dann, also das Gelände wurde verkauft. Das war, wie gesagt, das Haus stand eben ewig leer. Da waren hin und wieder, einen oder zwei Sommer lang, war da das Bundesheer drin, das österreichische Bundesheer, die
Ja.
da eine Zeit lang untergebracht waren mit ein paar Soldaten, weil bei uns gab es eben diesen Assistenzeinsatz des Bundesheeres, wo das Bundesheer die Polizei an der Grenze unterstützt hat, denn das Burgenland hat ja eine Grenze zu Ungarn, wo dann auch ja die Grenzpolizei den Dienst nicht vollständig lösen konnte, und da gab es eben dann einen Assistenzeinsatz, wo das Bundesheer angefordert wurde. Eigentlich nur für ein paar Wochen gedauert hat es dann, na, gute 20 Jahre oder länger. Wie es halt so manchmal in
Geht
Österreich
doch.
ist, gibt es dann eine österreichische
Ja.
Lösung.
Genau.
Und da waren hin und wieder Bundessoldaten untergebracht, die dann uns auch dann irgendwie zugeschaut haben, wenn wir da irgendwie Basketball gespielt haben, Fußball gespielt haben, teilweise halt ausgekommen sind und auch, manche haben uns auch dann dort irgendwie mit Schokolade versorgt. Die haben dann irgendwie echt gesagt, hey, wir haben hier quasi Verpflegung, da könnt ihr irgendwie Snickers haben oder Leberpastete oder sowas haben. War irgendwie auch ganz, ganz lustig.
Oder mal eine Flasche Wasser dahingestellt oder irgendwie sowas.
Ne? Ja, eine genau, Flasche genau. Cola, die haben sie selber getrunken, Wasser gaben sie uns.
Bundeswehr und sowas, ich weiß gar nicht, wie ist das bei euch? Gibt es eine Wehrpflicht bei euch eigentlich? Auch peinlich, dass ich jetzt sowas nicht weiß, aber
ja, es macht nichts, damit muss man sich ja nicht auskennen. Ja, Wehrpflicht, also gibt's, du kannst entweder Wehrpflicht machen oder zum Zivildienst.
Okay, also das gibt es schon noch. Ist das denn eine verpflichtende Geschichte oder kannst du dich da auch rauswinden und sagen, hier, nee, ich mache beides nicht? Oder musst du eins von beiden machen?
Naja, nee, du kannst, also wenn du untauglich bist, musst du nichts machen. Also untauglich ist halt wirklich aus gesundheitlichen, medizinischen Gründen, weil du irgendwie, keine Ahnung, Plattfuß-Hohlkreuz und halb blind bist. Oder sonst irgendwie wirklich gesundheitlich irgendwie. Aber jeder, der 18 ist, muss zur Stellung. Also hat dann, hat in dem Jahr, wo 18 ist, gibt es die Stellungskommission quasi, wo man dann beim Bundesheer in Wien ist, hingekarrt wird dort mit Bus und dann dort untersucht wird und auf Herz und Nieren geprüft wird, ob man tauglich ist. Dann wird man in Stufen eingeteilt, in Tauglichkeitsstufen eingeteilt.
Genau, hier in Deutschland ist das oder war es die Musterung früher?
Ne? Ja, genau, Musterung, oder bei uns hieß es Stellung, aber ja, Musterung genau, auch der allgemeine.
Okay, aber das gibt es schon noch. Also das heißt, wenn du, ich sag mal, kerngesund bist, dann musst du entweder
du bist quasi automatisch beim Bundesheer oder du meldest dich eben ab und sagst, okay, ich möchte nicht zum Bundesheer, ich mache dafür Zivildienst.
Ich mache den Zivildienst, aha, okay. Ja. Ah, guck mal, das ist
ja Zivildienst dauert aber länger. Bundesheer wurde,
ja, stimmt.
Ich war noch 8 Monate beim Bundesheer, dann wurde die Wehrzeit verkürzt auf 6 Monate und Zivildienst ist, glaube ich, ein Jahr. Es war zumindest ein ganzes Jahr, weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist.
Ja, das war früher hier auf jeden Fall auch, waren auch, glaube ich, 12 Monate und bei der Bundeswehr war es dann anders. Freund von mir, der hat dann, ich glaube, der hat auf dem RTW war der irgendwie 12 Monate und einer ist auch direkt da geblieben bei der Bundeswehr zum Beispiel, der ist mittlerweile Major.
Schau.
Der hat sich da richtig hochgearbeitet, also aber mittlerweile, wie gesagt, das ist ja abgeschafft worden. Ist mir jetzt nur eingefallen, weil jetzt das ja hier in Deutschland jetzt wieder Thema wird, ob man die Wehrpflicht wieder einführen möchte. Deswegen, ich wusste das jetzt gar nicht, was in Österreich da irgendwie Sache ist. Ja, dann gibt es den Stucker leider nicht mehr. Das ist natürlich irgendwie schade.
Ja, leider, der Stucker gibt es nicht mehr. Der wurde dann abgerissen und mittlerweile stehen dort Reihenhäuser drauf.
Ja, okay. War ja irgendwie klar, ne?
Ja.
Da muss lieber Wohnraum geschaffen werden. Wenn es irgendwie keinen Platz gibt, dann gehen
wir halt. Wirklich schade, aber
ja.
Das ist scheinbar der Lauf der Dinge. Was es aber zum Glück noch gibt, ist mein anderer Sehnsuchtsort der Jugend, den ich auch noch jährlich besuche. Das ist nämlich der Stausee in Forchtenstein. Das ist eine Gemeinde unweit von Mattersburg weg, von meinem Heimatort. Keine 15 Minuten mit dem Auto und auch von Eisenstadt auch sehr gut erreichbar. Gefühlt waren wir da in unserer Kindheit ja jeden Tag im Sommer im Freibad. In Mattersburg gab es sowas bei uns im Freibad. Und wir sind da meistens mit dem Radl hingefahren und waren oft irgendwie den ganzen Tag dort mit allem, was eben dazugehört. Rutschen, reinspringen, Pommes oder Langosch als Mittagessen und später dann natürlich ein Eis und dann irgendwie schwimmen. Aber spätestens dann ab dem Moment, wo der Erste aus der Clique einen Führerschein hatte und ein Auto hatte, war das Freibad in der eigenen Gemeinde natürlich viel zu klein und zu uninteressant und schlichtweg viel zu nah. Also mussten dann alle Bäder der umliegenden Gemeinden erkundet werden. Und ja, wir haben da einiges ausprobiert, aber hängen geblieben sind wir dann wirklich tatsächlich am Stausee in Forchtenstein. Malerische Idylle dort, wirklich ein Stausee, wie man sich vorstellt, mit Staumauer. Jetzt nicht riesig groß, aber und auch nicht allzu tief, aber doch mit Staumauer, auf der man auch liegen kann. Umrahmt von Bäumen, also mitten in einem kleinen Waldgebiet, im nahegelegenen Paradies. Das heißt wirklich Paradies dort in Forchtenstein. Und wenn man so auf der Staumauer sitzt, dann ist das wirklich sehr idyllisch mit großen alten Bäumen umringt und ein Campingplatz ist da auch gleich unterhalb der Staumauer, ist ein großer Campingplatz, wo dann viele aus Wien dann irgendwie den Sommer runtergekommen sind und dort in ihren Camping, also nicht nur Campingwegen, sondern auch wirklich so fixe kleine Hütten dort hatten, in denen sie dann da geschlafen haben. Es gab dort ein Buffet, ein Imbiss, wo die dann so ihre 7 bis 8 Spritzer pro Stunde trinken.
Und, ja. Spritzer ist ein Alster wahrscheinlich, ne?
Nee, Spritzer ist Weinschorle.
Ach, eine Weinschorle, okay.
Ja, Alster ist Radler.
Genau, Alster, ja, achso, das ist bei euch Radler, bei uns ist es Alster, wobei ich glaube, das ist auch je nach Region.
Ja, das ist regional unterschiedlich. Also ich kenne, also
gut.
Nordrhein-Westfalen gibt es, glaube ich, beides irgendwie.
Genau, da gibt es beides, also hier kannst du, wie du willst. Genau, achso, ja, Spritzer ist also Weißweinschorle.
Ah, genau, okay. Gespritzter.
Gespritzter, ja.
Ja, wobei es gibt weißen und roten Spritzer, also du kannst weißen Spritzer und roten Spritzer trinken.
Roten Spritzer?
Ja, Rotweinspritzer, sicher.
Ah, okay. Ich dachte, das ginge gar nicht, das wäre verpönt.
Aha. Nee, sicher geht es. Cola Rot geht da.
Ja, Cola Rot geht auch. Das hieß oder heißt bei uns hier Calimocho.
Calimocho, okay.
Calimocho, ja. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das einfach von meinen Kumpels erfunden worden ist. Ich kenne das nur unter Calimocho. Rotwein mit Cola.
Rotwein mit Cola, ja.
War gut. Jetzt aber auch nicht mein Favoritengetränk, muss ich
ja,
sagen.
Ja, nee, gab's bei uns gibt es auch den Namen Bonanza dafür.
Bonanza, okay.
Ja. Ja. Aber ich glaube, das ist ja auch ein Thema, das wir mal als Folge in der Zukunft machen werden.
Sehr gerne.
Da stellen wir dann das Trennende vor das Gemeinsame.
Genau.
Und unterhalten uns ein bisschen über diese Unterschiede zwischen Deutsch und Österreichisch einfach.
Ja, also wie gesagt, wir haben ja hier in OWL, in Ostwestfalen, haben wir ja hier auch unsere eigenen Begrifflichkeiten, die so aus dem Plattdeutschen noch übernommen worden sind. Und da sind auch ein paar sehr, sehr lustige Sachen dabei. Und da können wir gerne mal eine eigene Folge zu machen, weil das ist macht Spaß, so über die regionalen Eigenheiten da mal zu sprechen. Da habe ich immer sehr viel Freude dran
und sowas. Ja, absolut. Und vielleicht können wir da auch die Frage klären, warum man zu Ostwestfalen nicht einfach nur Fahlen sagt.
Richtig. Das können wir gerne machen. Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal recherchieren müssen.
Ja.
Und dann können wir das alles gerne einmal aufbereiten. Das gibt auf jeden Fall noch eine Menge her für eine neue Folge.
Ja, ich denke auch. Aber zurück zum Stausee.
Ja. Achso, war ich da, genau, da hätte ich noch eine Frage, ja. Weil du sagtest, ihr seid ja dann auch irgendwie im Freibad gewesen und sowas und ihr habt da Pommes gegessen und Langosch?
Langosch, ja.
Ja, Langosch ist?
Langosch kennst du auch nicht, kommt eigentlich aus Ungarn.
Ja.
Wie man es vielleicht von der Aussprache sich denken könnte, ist... Ja. Germteigflade quasi, also der in Fett herausgebacken ist, also oder in Schmalz herausgebacken ist.
Ach so, das ist Langosch. Okay. Ja. Das ist Langosch, das gibt es hier nicht, also deswegen war mir das jetzt sogar kein war mir kein Begriff, aber es gibt es im Türkischen natürlich.
Ja, so ein runder Germteig, wie eine Germteigflade.
Und also was Ähnliches gibt es im Türkischen, ja, okay. Mhm. Und das hat man dann einfach so quasi ausgebacken und dann gegessen?
Ausgebacken, so. Dann kommt schön Knoblauch drauf ordentlich.
Okay, was Herzhaftes ist es
ja, dann. Natürlich. Ist, ja, aber okay, gibt es süß, glaube ich, auch. Also gibt's das klassische, traditionelle ungarische Langosch wird dann mit Rahm bestrichen.
Ja.
Dann kommt eben noch Knoblauch und Käse drauf. Gibt's mittlerweile in verschiedensten Ausführungen auch so ich nenne es jetzt mal Hipster-Langosch dann mit Avocado und so, so ein bisschen fancy-schmancy. Aber das klassische Langosch, das bei uns so Fast-Food-Essen ist, das es im Christkindlmarkt gibt, immer bei uns oder auch sonst irgendwie zu Volksfesten, ist so klassisch in Schmalz oder in Fett rausgebacken in der Fritteuse, dann schön Knoblauch bestrichen drauf und dann...
Ja, das klingt doch nach einem richtigen Freibadessen.
Ja, klar, herrlich. Gibt es auch wirklich dann die Deluxe-Variante ist dann der Toast-Langosch.
Ja.
Das ist ein gefülltes Langosch. Also da wird halt dann in den Germteig quasi dann Käse und Wurst rein, so wie bei einem Toast. Dann wird das zusammengefaltet und irgendwie so, dass es also halt dann zusammen halt rein.
Wie so ein Sandwich.
Wie so ein Sandwich, aber so zugemacht, dass es halt nicht rausläuft. Ja. Und dann bäckst du das halt raus und hast dann halt einen Toast-Langosch oder Pizza-Langosch.
Ach auch. Ja, das ist, klingt nach etwas, was ich auf jeden Fall probieren muss.
Unbedingt, also sehr, sehr, sehr gehaltvoll.
Ja, ja, das ist gut. Aber nochmal zurück zum Stausee.
Ja, Stausee. Ist, wie gesagt, Sehnsucht dort, weil das irgendwie dann unsere auserkorene Sommerdestination war, wo wir dann halt wirklich dann so, ja, quasi endpubertär irgendwie hin sind mit 17, 18. Das war
dann hat man die, da auch die, natürlich wahrscheinlich so ein bisschen rumgegockelt, oder nicht?
Ja, natürlich, natürlich. Ja? Man hat dann auch natürlich sich aufs andere Geschlecht konzentriert und geschaut, was da für Mädels sind. Das war ja vielleicht auch ein Mitgrund, warum man aus dem eigenen Freibad raus wollte, weil man die Mädels dort schon alle irgendwie kannte. Und mal schauen, was sich so in den anderen Freibädern tut, ob es dort auch schöne Mädchen gibt.
Die gab es mit Sicherheit.
Die gab es und am Stausee war es dann irgendwie so, dass wir uns dort irgendwie dann eingefunden hatten. Es war auch, wie gesagt, es ist halt kein klassisches Freibad, wo dann irgendwie so ein Chlorbecken ist, sondern sehr, sehr naturbelassener Badesee. Und man konnte dort auch, wenn man dann wirklich verwegen war und keinen Ente zahlen wollte, hat man sich quasi über den langen Weg über den Campingplatz reingeschlichen, hat man dann unten geparkt und ist dann so gut einen Kilometer oder einen guten Kilometer durch den Campingplatz durch und war dann auch am Stausee oben. Dann hat man sich halt dann die 2,50 Euro Eintritt gespart, oder?
Dann konnte man sich fühlen wie so ein Outlaw.
Ja, absolut, absoluter Outlaw.
Ja, das klingt auf jeden Fall auch sehr entspannt. Das gibt es auch heute noch alles, sagst du, ne?
Den Stausee gibt es noch und wir haben wirklich so, also unsere Stausee-Crew von damals, so aus dem Sommer von 2001, wir versuchen es, und meistens schaffen es wir auch, dass wir zumindest einmal im Sommer so gut es geht alle dorthin bringen und wir dort also mit sag jetzt mal, zwischen 3 und 7 Leuten sind die dann dort wirklich so einen klassischen Stausee-Tag oder Stausee-Nachmittag machen, wo wir uns am Stausee treffen, reinhüpfen in den See, unsere alten Running Gags dazu auspacken, und weil man hat ja da auch sehr viele tiefsinnige Gespräche geführt und Running Gags geboren.
in diesem
Sommer von 2001.
Ja, stimmt.
Holt man sich einen Spritzer irgendwo oder ein Bier und dann treffen wir uns meistens dann abends irgendwie, wird dann irgendwo gegrillt bei einem Freund oder wir gehen ins Kino, wenn das Wetter nicht so gut ist. Schaffen wir wirklich so in den letzten Jahren eigentlich, dass da wirklich so in unserer Gruppe so zumindest, ja, so gut es geht, so viel wie möglich irgendwie, wir aktivieren, die dann dorthin kommen und wir dann, ja, quasi die alten Zeiten hochleben lassen, weil wir ja schon alte Männer sind.
Genau.
Die Themen ändern sich natürlich, es wird dann über Frauen und Kinder gesprochen und über Vasektomien und Hauskredite, anstatt über neue Freundinnen oder keine Ahnung.
Ja, aber man hat sich was zu erzählen, das ist auch schön.
Ja, absolut, absolut.
Ja, ich finde sowas auch immer super, wenn man es zumindest mal irgendwie einmal im Jahr oder sowas dann schafft, so die Kombo dann wieder zusammenzuholen. Bei uns war das hier leider nie so, weil wir hier, also was heißt nie so, aber wir hatten hier nie so einen See oder sowas, wo man, oder auch nicht so ein größeres Gewässer hier in der Nähe, zumindest nicht für uns. Und als wir dann alle Autos hatten, dann war das irgendwie so ein bisschen raus. Also ein, zweimal haben wir sowas mal gemacht. Es gibt den Linteler See hier bei uns. Der ist immer ganz beliebt gewesen, wenn am 1. Mai die Mai-Touren, die haben dann oftmals da angehalten. Allerdings war das leider immer so ein bisschen so, dass da die Flächen nicht da waren. Dann musstest du halt wirklich durch so einen super schmalen Weg mit dem Fahrrad irgendwie und dich da durchwursteln. Alles ist dann irgendwie Natur gewesen. Dann hast du mal so einen kleinen Spot gehabt, aber die waren dann meistens auch belegt. Und deswegen hatten wir sowas nicht. Wir waren einfach immer im Freibad. Also wir waren immer im Freibad, wenn es ging, sind da immer mit dem Fahrrad hingefahren und haben auch das gemacht, was wahrscheinlich alle gemacht haben, die in dem Alter sind. Schwimmen, springen, Pommes essen, Frauen oder Jungs gucken und Tischtennis spielen, Fußball spielen, dummes Zeug erzählen und eine gute Zeit haben halt. Und deswegen ist das, glaube ich, ist das dann nochmal so vom Feeling her, ist das ja auch nochmal schön so, überall wo Wasser ist, da fühlt man sich, glaube ich, irgendwie auch direkt wohl, ist zumindest bei mir so.
Ja.
Und wenn man da halt so ein bisschen, ja, die Sonne geht unter und solche Sachen und dann trinkt man halt einen Spritzer oder ein Bierchen
Genau.
und hat dann einen guten Vibe irgendwie. Ja, mein zweiter Sehnsuchtsort oder das war dann halt einfach wirklich mein zweites Zuhause, das war unser Jugendtreff in dem Dorf, aus dem ich komme, in Isselhorst. Und der Name sagt's, es war tatsächlich ein Jugendtreff oder wir haben es immer nur Treff genannt. Der hatte dreimal die Woche offen und ja, da konnten wir uns als Jugendliche dann beschäftigen, so wie es halt überall in irgendwelchen Städten irgendwelche Jugendzentren gab oder sowas. Und das war dann halt unser Jugendtreff. Ganz klassisch aufgebaut, auch mit einem Kicker und Billard und ja, so eine kleine Ecke, wo man sich Süßigkeiten kaufen konnte. Das war auch, das Schöne war, dass das so ein bisschen bunt gemischt war vom Alter her. Ich glaube, das erste Mal bin ich da so mit 11 hingegangen. Da waren dann aber auch schon Ältere. Und ja, man ist da dann aber trotzdem irgendwie auch aufgenommen worden. Also es hieß dann nicht so, oh nee, jetzt kommen die Kinder hier hin oder so, sondern man ist tatsächlich mit dem Treff zusammen irgendwie so gewachsen. Und ja, ein paar Leute sind dann plötzlich halt nicht mehr aufgetaucht, weil die dann halt so alt waren scheinbar. Und dann waren wir dann halt so die nächste Generation. Und da war ich gefühlt immer auch. Also wenn ich nicht im Freibad dann war, dann war ich halt im Treff, weil da auch alle meine Freunde immer waren und dann hatten die da auch so einen kleinen Partyraum mit einer DJ-Anlage. Dann konnte man da sozusagen, wenn man Lust hatte, schon mal ein bisschen auflegen, üben, so seine eigenen Mixtapes aufnehmen. Also alles, was man sich wirklich so vorstellt. Es gab so eine kleine Tanzfläche, wo man, wenn man es konnte, also ich nicht, dann irgendwie halt getanzt hat, ein bisschen gebreakt hat oder sonst irgendwie was. Es gab sogar eine kleine Sprüherwand, die immer wieder dann weiß überstrichen worden ist, damit man da irgendwie Graffitis drauf machen kann. Also ich auch nicht, das kann ich auch nicht, aber
Aber
es war
Breaken
von
konntest du
allem
doch
so
ein
ein
bisschen,
bisschen
hast du
was
auch letztes
dabei.
Mal erklärt. Du konntest doch zumindest diesen Shuffle Step, oder wie hieß der?
Ja, gut, okay, hast recht, ich will mich nicht kleiner machen, aber den Shuffle konnte ich. Dann war die Tanzfläche auch sauber und dann konnten die richtigen Tänzer da drauf. Und ja, das war halt auch so ein Ort, das war wie so ein Zuhause. Man ist da hingekommen, die Sozialarbeiter, die da halt waren, die beiden, ja, man hatte immer so sofort das Gefühl, ja, man muss sich nicht groß irgendwie einleben oder sonst irgendwie was. Man hat dann sofort, na, wie ist es, wie geht's? Und man konnte tatsächlich auch durchaus mal sagen, so, ey, hast du mal 5 Minuten, um über irgendetwas zu sprechen, was einen vielleicht gerade so ein bisschen beschäftigt hat. Und das habe ich immer sehr geliebt. Das war direkt an der Arbeiterwohlfahrt bei uns. Also nebenan war dann auch immer so ein Seniorentreff. Und das war immer sehr lustig, weil die sich auch immer draußen mit hingesetzt haben. Und im Sommer hat das immer sehr viel draußen so stattgefunden vor dem Gebäude. Dann haben wir da Biergarnituren aufgestellt und solche Sachen. Und dann wurde dann auch gegrillt und sowas. Und dann war das wie so ein Generationentreff irgendwie so ungewollt. Und das hat, ja, es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und man wusste auch, genauso wie auf dem Schulrasen, wusste man, okay, man geht da einfach hin. Irgendjemand ist da. Also es war immer, immer jemand da. Und das war so ein Ding, weil ich sowieso immer viel von, ja, nach der Schule zu Hause, wir hatten halt eine kleine Wohnung und da bist du dann als, ja, als Kind, als Jugendlicher, weißt du halt, hast halt keinen Platz, kein Nichts und was machst du dann? Dann bist du natürlich die ganze Zeit draußen und deswegen war das so für mich, Schule, zack, Tasche weg, ab in Treff, ab ins Freibad, ab zum Schulrasen und das ist auf jeden Fall ein Ort gewesen, der mich auch ziemlich geprägt hat. Gerade musikalisch hat mich das total geprägt, weil da sehr viele auch waren, die halt auch Hip-Hop gehört haben. Und ja, wir hatten ein, zwei Leute, die auch richtig gut auflegen konnten und sowas. Und das war schon eine prägende Zeit. Super schön war das. Also möchte ich nicht
Lars war da auch
missen.
dabei, das war ist in der Zeit gewesen.
Genau, Lars kam dann auch dann irgendwann mal um die Ecke und der ist ja ein bisschen jünger als ich. Ich erinnere mich noch, dass der dann dahin kam und der hatte ein Mikro mit. Wir hatten zwar eins, aber er hatte irgendwie eins mit. Ich weiß gar nicht warum. Na gut, weil er halt MC ist, dann muss man halt wohl scheinbar immer ein Mikro dabei haben. Der hat das eingestöpselt und dann hat er da losgefreestylt. Also das war
Cool.
halt irgendwie so ein bisschen, was macht der denn da jetzt? Und dann hat er dann halt da losgerappt. Und ich weiß noch, dass ein Bekannter von mir, der guter Hip-Hop-DJ, der hat dann aufgelegt und dann haben die da halt so eine kleine Jam irgendwie gemacht, ne? War schon eine schöne Zeit, auf jeden Fall. Der alte Jugendtreff, den gibt es leider nicht mehr.
Ja, sowas ist oft leider, diese Dinge sind oft eine Zeit lang weg, beziehungsweise oder ab einer gewissen Zeit wegfallen, wenn dann irgendwie vielleicht so die Betreuer oder so nicht mehr da sind und aus dem auch rauswachsen.
Ja, genau. Also als ich dann, weiß ich nicht, also ich bin ja jetzt, dann gehe jetzt ja hart auf die 50 irgendwie zu. Die dürften jetzt beide schon auch dann in Rente mal sein, so langsam. Und danach ist das, glaube ich, auch nicht nochmal wieder weitergeführt worden, was wirklich schade ist, weil natürlich gibt es auch nach wie vor Jugendliche in Isselhorst. Da
Man
fragt man
mag es
sich dann
kaum
halt,
glauben.
ja, man mag es kaum glauben, auch nach uns gab es noch eine Generation von Jugendlichen. Aber da fragt man sich halt auch so, ja, was treiben die so, ne? Ich meine, die Zeit hat sich so ein bisschen geändert, aber wenn man das Angebot nicht hat, dann nutzt man es halt auch nicht, ne? Und wir hatten ein großes Jugendzentrum in Gütersloh, also der nächsten größeren Stadt hier. Und das ist mittlerweile halt auch abgerissen worden. Und ja, da ist auch wieder irgendwie so ein Geschäftsgebäude oder sowas hingestellt worden. Und das war halt auch für die Gütersloher Stadtjugendlichen, sage ich jetzt mal, war das auch der Anlaufpunkt Nummer eins. Also und einfach schade, wenn solche Einrichtungen ja dann von Seiten der Stadt dann halt eingestellt werden. Ja, aber wir hatten das Glück, dass wir die Zeit miterleben konnten und haben da eine gute Zeit auch gehabt. Das
Ja,
war
das ist
schön.
doch gut. Das ist doch gut. Und weißt du, wo ich auch eine gute Zeit hatte?
Ja, ich glaube, ich kann es mir schon denken. Ich meine, du hast einen ziemlich interessanten Film gesehen.
Ja, genau. Dann kommen wir gleich zur Videothek Reloaded, nämlich zu unserer Kategorie, die bis jetzt du immer gefüllt hast, weil du, glaube ich, ja, vielleicht ein bisschen der größte Filmkonnoisseur bist von uns beiden. Aber ich habe jetzt auch endlich wieder mal einen Film gesehen, den ich schon lange auf der Liste hatte und den ich wahrscheinlich mal als Jugendlicher oder schon im Fernsehen irgendwie gesehen habe. Aber ich habe mir jetzt aufgrund der Tatsache, dass Gene Hackman gestorben ist, jetzt endlich mal French Connection angeschaut, beziehungsweise wie auf Deutsch heißt
Großartig.
Brennpunkt Brooklyn. Aus
Genau.
dem Jahr 1971 und das ist jetzt mein Pick für unsere Videothek Reloaded. Film ist wie gesagt von 1971. Regie hat der William Friedkin geführt, der danach noch den Exorzisten gemacht hat, also 2 Jahre nach French Connection. Und ja, das ist schon mal eine ziemliche Ansage, denke ich mal, wenn man
Ja,
innerhalb
das ist ein
von den
ziemliches
2 Jahren
Brett,
so Filme raushaut. Wobei Friedkin danach irgendwie nicht mehr allzu viel gemacht. Also dann schon noch immer gearbeitet, aber keine so großen Filme mehr gemacht hat und auch einige Serienfolgen, glaube ich, gemacht hat, beziehungsweise Fernsehfilme gemacht hat, die auch noch teilweise hier und da für Aufsehen gesorgt haben. Aber nicht mehr an das Werk anschließen konnten, das er da 71 und 73 abgeliefert hat. Denn French Connection hat auch 5 Oscars bekommen, unter anderem für den besten Film, die beste Regie und den besten Hauptdarsteller, Gene Hackman. Gene Hackman spielt einen von 2 New York Cops, die im Drogendezernat arbeiten und den bis dato größten Drogenfall New Yorks behandeln und ermitteln, wo Heroin importiert wird aus Frankreich, eben aus der von der French Connection. Gene Hackman spielt da Jimmy Doyle, genannt Popeye, und Roy Scheider als sein Partner, der Claudi heißt. Und ja, es ist eben so ein richtiger New Hollywood-Film. Also es war so einer der ersten Filme, die so den Abkehr von den klassischen Studioproduktionen der bis in die 60er Jahre ging, das eben so diese klassischen großen Studioproduktionen hinein. Und das war eben so, dass tatsächlich diese New Hollywood-Ära dann die jungen Wilden unter Anführungszeichen da Filme gedreht haben, wo dann keine Studiokulissen mehr verwendet wurden, wo Handkameras verwendet wurden. Für das ist French Connection auch sehr bekannt. Und ein bisschen mehr improvisiert wurde, schon natürlich es ein Drehbuch gab, aber Dialoge jetzt nicht hundertprozentig 1:1 aus dem Drehbuch vorgetragen werden mussten. Das war in dem Film auch so, wo sehr viel der Dialoge improvisiert waren. Es gibt auch eine ganz berühmte Szene in dem Film, eine Verfolgungsjagd, wo Gene Hackman mit einem Auto eine Verfolgungsjagd hat. Also er fährt Auto und er verfolgt eben einen Killer, der auf ihn angesetzt ist, der mit einer U-Bahn flüchtet, also U-Bahn bzw. in einem Zug flüchtet, der über die Straße drüber geht, und er verfolgt eben in einem Auto diesen Zug, und da gibt es eben auch eine absolut bahnbrechende Kameramethode, die dort angewendet wurde, nämlich die Kamera wurde auf die Stoßstange montiert und mit weniger Frames gedreht, damit es einfach schneller aussieht, wenn es dann abgespielt wird. Und das war wirklich für die damalige Zeit bahnbrechend und noch nie da gewesen. Und diese Verfolgungsjagd ist auch deswegen so gut, die galt auch lange Zeit als eine der besten und intensivsten Verfolgungsjagden, weil die Straße war zwar abgesperrt und es war alles choreografiert, aber mindestens zwei Kollisionen, die das Auto von Gene Hackman hat, sind unabsichtlich passiert, wurden dann aber drin gelassen. Also da ist wirklich ein Stuntfahrer zu nah irgendwie dran gefahren ans Auto und ist dann wirklich touchiert, und auch ein zweites Fahrzeug ist da reingekracht in das Auto, also die wurden dann drin gelassen, die Takes. Und wenn man sich den Film ansieht, der ist einfach keine klassische Hollywood-Produktion. Das ist wirklich dreckig, schmutzig, man riecht es förmlich. Das ist fast schon ein naturalistischer Film. Man riecht den Schmutz da und man den Gestank, den der New York irgendwie absondert in den 70er Jahren. Und ja, Gene Hackman scheut sich da auch nicht davor, quasi mit Rassismus-Thematiken zu arbeiten, und sagt irgendwie, du kannst keinem N-Wort vertrauen, und dann sagt Claudia, ja, aber auch Weiße haben Waffen, dann sagt Gene Hackman, oder auch Weiße haben Messer, und Gene Hackman sagt auch, ja, okay, vertraue einfach gar keinem.
Ja, genau. Hm. Ja, legendärer Film, und auch heute noch absolut guckbar.
Absolut, ja.
Roy, wem jetzt Roy Scheider nichts sagt, sein Partner Claudi, den spielt. Roy Scheider ist der den weißen Hai jagt.
Ja, genau.
Und das fliegende Auge fliegt. Vielleicht klickt es der dann jetzt bei dem einen oder anderen, genau. Ja, unglaublicher Film, muss ich jetzt auch nochmal auf jeden Fall mir anschauen. Super Pick und mal ein bisschen was anderes. Ja, William Friedkin, der Exorzist, also der Bengel hat irgendwie innerhalb von 2 Jahren zwei richtige Bretter hingelegt, ne?
Ja, absolut. Muss man
mal sagen, also ja, schöne Wahl. Ja, und dann kommen wir auch schon zu unserer Musik für Silberfüchse-Liste. Und da habe ich jetzt heute mal zwei Songs mitgebracht, und zwar dreht es sich, sag ich mal, um... Da wir jetzt ja viel über so Sehnsüchte gesprochen haben oder Sehnsuchtsorte, und da jetzt bei mir in diesem Fall auch ja, sehr, sehr viel Sport irgendwie so ein bisschen eine Rolle gespielt hat, also mit Fußball und sonst irgendwie was, picke ich jetzt mal Meet Me Halfway von keinem geringeren als Kenny Loggins. Der hat ja so ganz viele Songs gemacht in den 80ern, und unter anderem hat er auch für Top Gun was gemacht, und dieser Song ist im Film Over the Top zu hören.
Ja, wunderbarer Soundtrack.
Super Soundtrack. Wenn der Song läuft, dann gibt's so einen Zusammenschnitt von so einigen Szenen, wie Sly dann halt in seinem Truck seinen Arm trainiert und halt dieser ganze, ja, dieses ganze Ding, wie er dann da so in diesem Truck ist und dann da irgendwie Armdrücken auf irgendwelchen Spielautomaten macht, wobei das macht ja dann sein Sohn, und oder er in irgendwelchen schmutzigen Kneipen oder so, bis er sich dann da hocharbeitet, bis zum Arm-Wrestling-Weltmeister. Großartiger Film, noch bessere Musik. Mein erster Pick ist Meet Me Halfway von Kenny Loggins.
Sehr schöner Pick, vor allem diese Das war ja auch ein Steckenpferd der 80er in den 80er-Action-Filmen, diese Trainingsmontagen. Und da musste jeder
Genau,
Film, der
ja.
was von sich hält, musste eine Trainingsmontage haben,
Richtig.
wo der Protagonist, der Held, irgendwie Sachen hebt, bewegt,
Ja,
trainiert,
schlägt.
boxt, schlägt, was auch immer, und dazu
Ja,
irgendwie
genau.
schmissige Hardrock-Musik dazu im besten Fall.
Ja, aber ich muss sagen, das kriegt mich heute noch.
Ja,
Es
ja, 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 ja.
ist egal, um welchen Film dieser Art es sich handelt, ob das jetzt nun Rocky ist, der da trainiert, oder es ist irgendwie halt Sly, wenn er dann da seinen Arm da trainiert da. Und der nächste Song, der dann jetzt kommt, ist genau dasselbe. Aber jetzt bist du erstmal wieder dran.
Ja gut, dann fange ich mit dem ersten an, der vielleicht ein bisschen thematisch dazu passt, wobei nicht ganz. Hear me out quasi. Es ist Life of Agony
Ja.
mit Don't You Forget About Me vom zweiten Life of Agony Album. Don't You Forget About Me, ein Cover. Das Original wirst du kennen wahrscheinlich von den Simple Minds aus dem Jahr
Von den Simple
1985.
Minds, genau.
Und Life of Agony eigentlich eine Hardcore-Band.
Auch die kenne ich vom Namen her.
Ja,
Ja,
haben
die
auf
sagen mir auf jeden
dem
Fall was.
zweiten Album Ugly hat Keith Caputo sich dazu entschieden, der Sänger,
Fantastischer Name.
ja, hieß vor ein paar Jahren Mina Caputo, weil er sich geschlechtsmäßig umoperieren ließ,
Okay.
jetzt aber wieder unter Keith Caputo firmiert.
Ah, okay.
Aber das führt jetzt vielleicht noch zu weit in der Thematik. Jedenfalls haben
Ja.
die sich entschieden, also das erste Album, klassisches New York Hardcore-Album eigentlich, wo es viel um Selbstmordgedanken, Suizid geht und Brutalität geht. Und das zweite Album in eine ähnliche Richtung schlägt, vielleicht ein bisschen depressiver noch ist als das erste, auch wenn das geht, aber auch ein bisschen melodischer. Und dann ist eben der letzte Track auf dem zweiten Album ist eben ein Cover, und zwar Don't You Forget About Me von den Simple Minds. Muss man hören, passt so irgendwie so gar nicht irgendwie in diese wilde Hardcore-Schiene rein, aber gerade das macht es für mich irgendwie dann wieder so stimmig. Passt auch so, finde ich, so ein bisschen jetzt in diese Trainingsmontage-Szene rein und auch
Ja, schön.
in diese Sehnsuchtsorte, die wir nicht vergessen wollen, nicht vergessen sollen.
Werde ich mir auf jeden Fall heute Abend noch anhören. Ja, mein zweiter Song, der passt, wie gesagt, auch sehr gut zu dieser ganzen Trainingsmontagen-Sache. Das ist Hold On to the Vision, und zwar von Frank Harris, 1985 zum absolut legendären Film Karate Tiger oder wie er im Amerikanischen heißt, No Retreat, No Surrender. Wo Jean-Claude Van Damme den Bösewicht spielt, will ich es jetzt mal nennen. Eine Handlung, die nicht unsinniger sein könnte. Bruce Lee, Skies erscheint einem jungen Karatekämpfer, der ihn dann trainiert zu Hause. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Es ist einfach super gut. Das war übrigens auch der erste Film, den ich im Kino gesehen habe. Also das war wirklich mein
Geil.
allererster Kinofilm.
Das ist
In
mal
der
eine Ansage.
Türkei habe ich den gesehen, denn da haben meine Cousins mich mit reingeschlürt. Man kann sich vorstellen, dass die türkische Synchronisation damals noch mieser war als das, was heute abgeliefert wird. War mir aber völlig egal, weil dieser Film ist für mich, der wird immer in meinem Herzen sein. Das ist einfach einer der Filme. Und bei jeder Trainingsmontage kriege ich heute noch Gänsehaut. Ich gucke mir jeden Clip an, wenn irgendwo auf Insta mir was eingespült wird. Das ist mir auch völlig egal, wie oft ich das schon gesehen habe, weil wenn deine Schulter sich bewegt, dann sehe ich das. Sind alles so Aussprüche, da denkt man sich, Himmel, Herrgott, aber es ist einfach zu gut und dieser Song ist einfach ein einziger Traum, der passt dazu. Also hold on to the vision von Frank Harris,
Ja,
Karate
wunderbar. Also
Tiger.
Karate Tiger 1 kommt jetzt auch gleich nochmal auf die Liste, den ich gleich wieder sehen muss,
Ja,
jetzt glaube ich.
mach das, mach das. Ich habe den, witzigerweise gibt es den bei Amazon einfach mal so zum Gucken. Und den habe ich in meine Favoriten gepackt. Ja, im Prinzip könnte ich mir den eigentlich einmal die Woche anschauen, aber das kann ich jetzt Tanja nicht antun. Dann kriege ich wieder Ärger. Dann heißt es wieder
dann
hier, na, was
mach das
erzählst
doch,
du da
wenn
für...
Tanja schläft oder sie nicht zu Hause ist.
Nein, normalerweise, also ich muss ja jetzt mal sagen, ne, die Frau, die muss den Film mit mir zusammen gucken.
Oder das, natürlich.
Ne, das geht ja so nicht. Du weißt ja selber, in diesem Film gibt es auch eine Love Story.
Ja, ne, stimmt.
Ne, die stimmt. Dann ja auch der Auslöser ist für dieses ganze Szenario nachher mit dem Kampf und überhaupt. Mhm. Und doch, da werde ich sie schon noch überreden.
Das ist ja ein romantischer Film.
Ja, natürlich ist das ein romantischer Film. Ja.
Wird halt ein bisschen geboxt, aber oh mein Gott.
Naja, gut. Ein bisschen Schwund ist immer.
Das ist quasi Dirty Dancing mit Handkanten.
So, das übernehme ich jetzt ganz genauso. Wir haben das jetzt auf Band und besser hätte ich das jetzt auch nicht erklären können. Ganz genau.
Gut, dann kommen wir zu meinem zweiten Pick, der mich immer wenn ich den höre, mich in den Sommer von 2001 am Stausee zurückversetzt, wo wir dann mit Ghetto Blaster, und zwar Seed mit Dancehall Caballeros vom ersten Seed-Album, gleich auch der erste Track auf dem Album. Und ja, das ist auch einfach, ja, absolutes Sommerfeeling, dort am Stausee sitzen, aufs Wasser schauen, auf der Staumauer sitzen und dann läuft This Is Seed, ja. Also,
ja. Super Song. Und damit sind wir eigentlich jetzt auch mal schon am Ende der Folge angelangt. Wir hatten ja die letzten beiden Folgen so um die 90 Minuten und sind jetzt, glaube ich, mit ein bisschen was über einer Stunde ganz gut dabei.
Ja.
Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt und was wir hier so treiben und machen, dann unterstützt uns doch gerne und supportet uns mit Likes und mit Sternen und mit Liebe und mit Feedback und mit Kritik und überhaupt mit allem, was es so gibt. Ihr findet uns auf Social Media unter Silberfüchse-Podcast.
Nee, Unterstrich.
Was habe ich jetzt gesagt?
Minus.
Ich habe Minus gesagt. Das ist natürlich total falsch und ich kenne nicht mal unser eigenes Insta-Handle. Das ist nicht so gut.
Wir sind echt
gut. Selbstverständlich ist es Silberfüchse-Podcast und nicht Minus. Da landet ihr woanders, wenn ihr Minus eintippt. Oder ihr könnt uns auch gerne eine Nachricht über unsere privaten Accounts schreiben. Bei mir ist es The Velvet OG und beim Sebastian
7000 Turnschuh, wie wir Österreicher sagen.
Wie die Österreicher sagen, Turnschuh. Und dann würde ich sagen, wünsche ich allen Beteiligten einen schönen Abend und wir hören und sehen uns.
So ist es. Tschüss.